Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch Folge Nummer 62. Man kann sagen, wieder mal mit einer normalen Folge.
Wir hatten vorherige Woche, glaube ich, nicht letzte Woche, sondern davor hatten wir einen Marathon an nachgehakt Aufnahmen. Wir haben in Summe 3 nachgehakt Folgen aufgenommen. 2 habt ihr schon gehört. Die nächste kommt nächste Woche. Ist nochmal eine große Folge. Seid gespannt, hört da auf jeden Fall rein. Genau, und dann hatten wir eine 3 Wochen Pause mit der normalen Nachrichtenfolge, weil ich letzte Woche krank war, aber diese Woche sind wir zurück und ich denke, wir machen jetzt den 2-Wochen-Rhythmus auch weiter.
Genau, was die Nachrichten angeht, ihr hattet uns ja jetzt sogar wöchentlich gehören können mit den nachgehakt Folgen. Aber ich denke, die meisten, die bei uns regelmäßig zuschalten, wollen eben die aktuellsten Nachrichten hören und deswegen heute eben eine sogenannte normale Folge. Und der normale Einstieg ist der Blick auf die Preise. Und wir schauen ja immer auf die Terminmärkte und da wird momentan Strom für nächstes Jahr 2025 als Jahresprodukt mit knapp 80 Euro pro Megawattstunde gehandelt. Das letzte Mal, als wir drauf geschaut haben, vor 3 Wochen lagen wir noch bei 90 Euro pro Megawattstunde und grundsätzlich deutlich geringer, als wir es im letzten Jahr immer gesehen haben. Also die Preise gehen weiter zurück, stabilisieren sich. Liegt in dem Fall nicht am Gaspreis. Der ist nicht stark zurückgegangen. Da waren wir letztes Mal bei 35 Euro pro Megawattstunde. Aktuell Terminmarktprodukt für nächstes Jahr bei 33 Euro pro Megawattstunde. Aber auch hier deutlich schneller zurückgegangen auf ein Maß, was man so, sage ich mal, von einem guten Jahr noch nicht erwartet hat. Und was ist sonst passiert? Was könnte auch den Strompreis beeinflusst haben? Und das könnte am CO2-Preis liegen. Der ist nochmal zurückgegangen. Da liegen wir jetzt aktuell bei 66 Euro pro Tonne für ein Zertifikat für nächstes Jahr. Und da lagen wir letztes Mal bei 74 Euro pro Tonne. Und genau, im letzten Jahr hatten wir ja auch immer darüber berichtet. Da lagen wir auch nochmal deutlich drüber. Also Gaspreis nahezu stabil und Strom geht nochmal zurück. So viel von der Marktseite.
Ja, dass der Gaspreis nahezu stabil ist, ist auch eine eigene Nachricht wert, weil wir aus den USA zunächst mal Horrormeldungen bekommen haben. USA exportiert kein LNG mehr. Ganz so drastisch ist es nicht. Es wird ein Genehmigungsstopp verhängt. Die Pressemeldung vom Weißen Haus verweist darauf, dass sie jetzt gerne die Implikationen des Erdgasexportes neu bewerten möchten, vor allem unter den Gesichtspunkten der Energiekosten in Amerika selbst, der amerikanischen Versorgungssicherheit und der Auswirkung auf die Umwelt. Es ist jetzt nicht so, dass alle LNG-Exports aus den USA jetzt gestoppt werden, sondern die ausstehenden Entscheidungen zunächst vertagt werden.
Ja, hängt sicherlich auch mit dem bevorstehenden Wahlkampf zusammen. Das ist sicherlich ein auch politisches Manöver. Und dass der Preis als solches nahezu gleich geblieben ist oder die Märkte nicht wirklich beunruhigt waren, zeigt ja auch, dass LNG als solches eben ein globaler Markt ist. Und wenn dann ein potenzieller Lieferant ausfallen könnte, natürlich auch noch andere dastehen. Also diese Diversifizierung der Bezugsländer funktioniert natürlich über LNG deutlich besser als das, was wir in der Vergangenheit hatten, wo wir in erster Linie eben über Pipelines unseren Gas bekommen haben und wir ja alle gesehen haben, was dann passiert, wenn dann ein großer Lieferant ausfällt.
Sehr schön, dann steigen wir in unsere Nachrichten ein. Ich denke, die größte Nachricht dieser Woche ist die Kraftwerkstrategie. Die Bundesregierung hat sich geeinigt und eine Pressemitteilung veröffentlicht.
Genau, da haben ja wirklich alle dringend drauf gewartet, was da jetzt kommt. Natürlich für viele sehr relevant, hängen ja auch Investitionsentscheidungen ab. Und ich denke auch für das Projekt Energiewende sehr, sehr relevant in den ganzen Szenarien, haben wir ja schon entsprechend viele neue Gaskraftwerke, die dann in 2030 zur Verfügung stehen, zu den Zeiten, wenn nicht ausreichend erneuerbare Energien im Netz sind, um die Nachfrage zu decken. Und da brauchen wir einfach diese Backup-Flotte, um wirklich auch das Thema Versorgungssicherheit weiter zu gewährleisten, beziehungsweise auf diesem hohen Niveau zu halten, wo wir in Deutschland momentan sind. Und so ein Gaskraftwerk, das braucht Zeit, bis es gebaut wird. Es braucht Geld, damit es überhaupt gebaut wird. Und deswegen war hier natürlich ordentlich Druck auf den Kessel, dass hier entsprechend ein Rahmen jetzt gesetzt wird, wie diese Backup-Kraftwerksflotte dann am Ende in den Markt kommt.
Genau, und Schwierigkeit bei diesen Backup-Kraftwerken war ja, dass die Kraftwerke zu wenig Stunden im Jahr produzieren, dass es rentabel werden würde, so das Argument. Und das möchte man langfristig mit einem Kapazitätsmechanismus lösen. Der soll spätestens 2028 operativ implementiert werden. Aber du hast schon gesagt, solche Kraftwerke brauchen erstmal eine gewisse Zeit, bis sie gebaut werden und dann wirklich auch in Betrieb gehen können. Wir brauchen die Kraftwerke schneller. Deswegen soll jetzt bereits vor der Implementierung dieses Kapazitätsmechanismus eine Ausschreibung stattfinden, in der bis zu 10 Gigawatt H2-Ready-Gaskraftwerke ausgeschrieben werden sollen und dann auch bezuschlagt werden sollen.
Genau, vielleicht sollten wir auch unseren Hörern noch mal ganz kurz sagen, was ein Kapazitätsmechanismus ist, beziehungsweise was dahinter steckt, auch wenn wir ein sehr fachkundiges Publikum haben, wie wir immer in den Rückmeldungen merken. Genau, bislang ist es ja so, dass in Deutschland nur die Energielieferung als solches bezahlt wird, auch genannt Energy-Only-Markt. Das heißt, wenn ich eine Erzeugungseinheit habe, unabhängig davon, ob es jetzt eine Photovoltaikanlage ist oder ein Kraftwerk, verdiene ich mit dieser Anlage dadurch mein Geld, dass ich Strom erzeuge und verkaufe. Und genau, die Schwierigkeit ist, diese Kraftwerke sollen ja möglichst selten erzeugen, sondern das soll ja in erster Linie mit Erneuerbaren in der Zukunft passieren. Und das reicht dann nicht mehr, diese Investition abzudecken. Und daher wird dann die Bereitstellung der Kapazität, allein dass die Leistung dasteht, eben auch über einen bestimmten Mechanismus vergütet. Und das ist dann dieser sogenannte Kapazitätsmechanismus oder man spricht auch von Kapazitätsmärkten. Und das soll eben jetzt bis 2028 eingerichtet werden. Eben hier auch hat sich sicherlich ein Teil der Regierung durchgesetzt, in dem da hier auch das Wort technologieneutral nochmal vorkommt. Und genau, das soll dann sozusagen geöffnet werden, aber im ersten Schritt erstmal diese H2-Ready-Gaskraftwerke. Und dort soll dann auch wirklich der Umstieg auf Wasserstoff dann im Zeitraum 2035 bis 2040 erfolgen. Bis dahin sollen die oder dürfen die auch erstmal weiterhin mit Gas betrieben werden, weil ja, wir reden ja hier um Versorgungssicherheit, nicht gewährleistet ist, dass wir auch bis dahin schon solche Mengen an Wasserstoff zur Verfügung haben.
Genau. Finanziell ausgestattet wird die Kraftwerkstrategie durch den KTF, den wir jetzt schon näher kennengelernt haben. Dort fließen alle Einnahmen aus dem nationalen und europäischen CO2-Preis hinein. Was auch mit in der Pressemeldung drinnen steht, ist das Thema Elektrolyseure. Das hatten wir jetzt so nicht in der Kraftwerksstrategie erwartet, aber ein Absatz ist mit dabei. Und die Regierung bekennt sich dazu, dass jegliche Hemmnisse abgebaut werden sollen und die Doppelbelastung vor allem bei Abgaben und Gebühren entfallen sollen. Es soll einfach angereizt werden, Strom mit Hilfe von Wasserstoff auch zu speichern.
Schönes Stichwort, angereizt. Genau, es gibt auch was von der Anreizregulierung und zwar soll es dort einen großen Wurf geben und das hat die BNetzA verkündet und ein entsprechendes Eckpunktepapier mit 15 Thesen veröffentlicht, wie diese Anreizregulierung in Zukunft umgesetzt werden kann. Hier nochmal zum Hintergrund, bei den Netzen, insbesondere bei den Stromnetzen und Gasnetzen, handelt es sich ja um sogenannte natürliche Monopole. Hier gibt es ja keinen Wettbewerb. Wir haben ja hier nicht zwei parallele Stromnetze im Boden verbuddelt. Das heißt, wir müssen sozusagen dieses Monopol, was ja auch sinnvoll ist, dass es Monopol ist, einfach um volkswirtschaftlich hier die Kosten zu sparen, regulieren, damit diese Monopole A nicht missbraucht werden und zum anderen natürlich die dort investieren, auch bereit sind zu investieren und entsprechend auch Geld verdienen können. Und das Ganze, wie viel ich mit so einem Netz dann am Ende verdienen kann, wird eben über die Anreizregulierung organisiert, geregelt. Und das Wichtigste, was dort jetzt in diesem neuen Wurf organisiert werden soll, ist, dass diese Perioden verkürzt werden. Das heißt, bis jetzt war das irgendwie auf 5 Jahre angelegt. Das heißt, ich habe dann entsprechend im sogenannten Fotojahr meine Kosten bilanziert und meine Prognosen gemacht und wusste dann, was ich sozusagen über die nächsten Jahre dann über die Netznutzungsentgelte einnehmen kann, um diese Kosten wieder zu decken. Recht aufwendiger Prozess. Und das soll jetzt sozusagen auf 3 Jahre verkürzt werden, um dem gerecht zu werden, dass hier momentan ja so eine extreme Dynamik ist. Neue Verbraucher kommen rein, neue Erzeugungen kommen rein. Überall müssen die Netze ausgebaut werden. Das ist die wesentliche Änderung, die dort avisiert wird.
Genau, also die gesamte Reform steht so ein bisschen unter dem Stern. Die Anreizregulierung soll schneller und einfacher werden, also schneller anpassbar und zusätzlich in den einzelnen Prozessen vereinfacht werden. Für die Vereinfachung haben wir auch 2 Beispiele mit dabei. Also die Hörerinnen, die es interessiert, die schauen am besten mal selbst in das Eckpunktepapier rein. Es sind 15 Thesen. Aber genauer, eine These betrifft beispielsweise auch die Bestimmung der Kapitalkosten. Diese sollen in Zukunft nicht mehr im Einzelfall bestimmt werden, sondern pauschal über eine bestimmte Methodik mit dem Namen Weighted Average Cost of Capital bestimmt werden. Oder ein anderes Beispiel, der Katalog der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten soll deutlich verkürzt werden, dass hier ein geringerer Aufwand bei der Erstellung dieser Liste entsteht.
Genau, dieser Vorschlag bezieht sich jetzt erstmal auf die Verteilnetzebene. Wie das Ganze dann auf Übertragungsnetzebene analog umgesetzt werden soll, soll dann ab Mitte 2024 diskutiert werden. Und genau, das Ganze ist natürlich auch noch relevant in Bezug auf Gas- und Wasserstoffnetze. Gasnetze werden ja in Zukunft weniger gebraucht. Wasserstoffnetze müssen erst noch gebaut werden, umgewidmet werden. Und da vielleicht interessant, dass Gasnetzbetreiber wohl jetzt dann frühzeitig Rücklagen bilden können, um diesen Rückbau zu finanzieren. Also sozusagen sagen, jetzt brauche ich ja sozusagen vielleicht schon das Geld aus von den Gaskunden, die jetzt am Netz hängen, weil ich jetzt ja schon weiß, aufgrund meiner Transformation, dass ich zukünftig dieses Gasnetz nicht mehr brauchen werde und dann sozusagen diese Rücklage bilde, dass ich dieses Gasnetz früh, ja, als vielleicht ursprünglich gedacht, rückbauen kann.
Der Energate berichtet auch von einer konkreten Zahl, wie viel der Ausbau im Verteilnetz bis 2027 kosten soll. Und das sind 150 Milliarden Euro.
Das ist eine große Summe. Alle, die die Redispatch Nachgehakt-Folge mit Jonathan Barth gehört haben, wo es ja um die Wärmewende geht, um sozusagen aus dem fossilen Erdgas rauszukommen, können sich erinnern, dass da irgendwie die gigantische Zahl von 500 Milliarden Euro Kapitalbedarf genannt wurde. Hier jetzt sozusagen mit diesem kurzen Zeitraum bis 2027 ist das natürlich auch nochmal eine erhebliche Summe. Und das Ganze muss auch entsprechend finanziert werden. Und dazu passt gut die Nachricht, die wir auf einer Netzebene höher entdeckt haben, und zwar bei 50 Hertz, dass die jetzt Green Bonds rausgegeben haben über 1,5 Milliarden Euro. Das sind wohl 2 Tranchen, ist wohl die höchste Anleihensumme, die sie jetzt bislang rausgegeben haben. Und dort können sie sich refinanzieren mit 3,6 bzw. 3,9%. Und hier auch die Aussage von 50 Hertz, dass sie allein im Zeitraum 2024 bis 2028 gut 20 Milliarden Euro Investitionen schultern müssen. Das ist allein einer von den 4 Übertragungsnetzbetreibern in diesem kleinen Zeitraum.
Wunderbar, wechseln wir das Thema und kommen zu grünen Herkunftsnachweisen. Das Bundeskabinett hat eine Verordnung verabschiedet, in dem diese Herkunftsnachweise für Gas, Wärme und Kälte geregelt werden.
Genau, ist eigentlich so gesehen nichts Neues. Herkunftsnachweise oder kurz HKNs gibt es ja heute schon. Fast jeder, der einen Grünstromvertrag hat, hat damit sozusagen indirekt zu tun. Das heißt, hier werden entsprechend dann die Nachweise mit der Stromlieferung erfasst und gelöscht. Und zwar das Ganze beim Uber. Beim Uber ist das Herkunftsnachweisregister verortet und die wichtigen Energieträger, Gase und auch grüne Wärme der Zukunft sollen jetzt eben auch hier entsprechend erfasst werden und dokumentiert werden, inwiefern hier der EE-Anteil erneuerbarer Energien dort nachweislich bilanziert werden kann. Das Ganze soll alle Gase betreffen, die eben mit Erneuerbaren erzeugt werden. Das Ganze betrifft auch blauen, türkisenen und orangenen Wasserstoff. Hier sollen aber vor allem die Kriterien, die aus der EU kommen, übernommen werden.
Dann springen wir auf die europäische Ebene. Gestern kamen mehrere Meldungen von der Europäischen Kommission. Die erste zunächst recht kurz zusammengefasst. Sie schlägt ein neues zusätzliches Klimaschutzziel vor. Bis 2050 möchten wir ja klimaneutral sein. Bis 2030 möchten wir die Treibhausgasemissionen um 55% reduziert haben. Und die Europäische Kommission schlägt jetzt vor, 2040 ein neues Ziel einzuziehen, nämlich dann eine THG-Reduktion von 90% der Emissionen anzustreben. Die zweite Nachricht betrifft Carbon Management. Die Europäische Kommission hat eine Carbon Management Strategie veröffentlicht, in der sie feststellt, dass eine CO2-Wirtschaft in Europa notwendig ist und legt ein Konzept dar, wie solch ein CO2-Binnenmarkt entstehen kann. Dazu kündigt sie verschiedene Schritte an. Zwei Schritte sind zum ersten, sie möchten ein Regulierungspaket auf den Weg bringen, in dem der CO2-Transport und die CO2-Speicherung reguliert wird, sowie Fragen um den CO2-Markt und die Kostenstruktur adressiert werden. Der zweite Schritt ist, sie möchten bewerten, wie viel CO2-Mengen aus der Atmosphäre entnommen werden müssen. Und, das ist vielleicht der interessantere Punkt, sie wollen diese CO2-Entnahme auch im ETS, also dem europäischen CO2-Preissystem, hinterlegen, dass, wenn man CO2-Mengen aus der Atmosphäre entnimmt, dann auch entsprechend vergütet wird.
Ja, sicherlich auch erwartet worden. Genau, auf nationaler Ebene soll es ja dort auch noch eine entsprechende Strategie geben, auf die wir auch schon länger warten. Wir haben uns ja auch mit dem Thema in letzter Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt. Wir durften das Ganze ja mal für Bayern im Auftrag vom VBW rechnen und es ist sicherlich sinnvoll, hier den Bilanzraum zu vergrößern, das europäisch zu denken, weil ja beispielsweise CO2, wenn es dann abgeschieden wird, ja zum Beispiel auch über Landesgrenzen hinweg transportiert wird, auch dann entsprechend auch woanders als Rohstoff eingesetzt werden kann. Und deswegen denke ich auch klarer Lesetipp, wir haben es entsprechend in den Shownotes verlinkt.
Genau, noch als Ergänzung, die begleitend zu der Mitteilung hat das Joint Research Center der Europäischen Kommission, also das Forschungszentrum, das dazugehörige, eine kleine Studie veröffentlicht, in der auch ein Vorschlag für ein europäisches CO2-Kernnetz enthalten ist. Ebenfalls verlinkt.
Die zweite Nachricht aus der EU ist eine neue Verordnung. Und der EU-Ministerrat hat hier einer strengeren Regulierung der sogenannten F-Gase zugestimmt. F-Gase sind die Fluorkohlenwasserstoffe. Da sollen eben jetzt einige dieser F-Gase ab 2027 verboten sein. Und so steht es drin, auch bis 2050 dann eigentlich gar keine mehr von diesen F-Gasen verbraucht werden. Allerdings wird man hier erstmal prüfen, dann bis 2040, ob dieses vollständige Verzichten auf die F-Gase überhaupt möglich ist. Also da ist man sich auch noch nicht ganz sicher, ob man da überall eine entsprechende Alternative hat. Und ja, warum schafft diese Nachricht das in unseren Podcast? Das liegt daran, dass die F-Gase in Energiewendetechnologien wie beispielsweise Wärmepumpen und Schaltschränken eingesetzt werden und damit auch direkt betroffen sind. Und warum soll das Ganze jetzt verboten werden? Das liegt daran, dass diese Fluorkohlenwasserstoffe eben eine sehr hohe Klimawirkung haben, also deutlich höher als jetzt im Vergleich zu CO2. Und insgesamt, um zu zeigen, wie relevant das ist, liegen wir hier bei einem Anteil von 2,5% der Treibhausgasemissionen in der EU.
Wir schließen unseren Nachrichtenblock mit einer Nachricht aus dem bayerischen Altötting ab. Hier soll ein Windpark in den Staatsforsten des Landkreises entstehen. Insgesamt sind es 40 Windräder, die geplant sind mit einer Gesamtleistung von 288 Megawatt. Der Windpark betrifft 7 Kommunen und in einer Gemeinde, der Gemeinde Mehring, hat jetzt ein Bürgerentscheid sehr viel Aufsehen erregt und ist folgendermaßen ausgegangen, dass sie sich gegen diesen Windpark aussprechen. Es betrifft jetzt 10 dieser 40 Windräder und es war jetzt nicht ganz klar, inwieweit es jetzt den Erfolg des gesamten Projektes betrifft. Auffällig ist, dass die bayerische Politik wirklich hinter diesem Projekt steht. Sowohl Minister Aiwanger als auch Ministerpräsident Söder haben sich dazu geäußert und sind eigentlich für die Fortführung dieses Projekts. Altötting selbst ist ein ganz spannender Landkreis, weil er zahlreiche sehr energieintensive Unternehmen beherbergt, wie beispielsweise Wacker Chemie oder auch der Chemiepark Gendorf ist dort.
Ja, Wacker, gutes Stichwort. Wacker war woanders umtriebig und zwar hat Wacker unter anderem mit 50 Unternehmen zusammen einen Appell unterzeichnet, also schon recht namhafte Unternehmen wie Arubis, Ikea, ThyssenKrupp, Otto. Und hier in diesem Appell fordern sie letztendlich ja ein schnelleres, zielgerichtetes Vorgehen bei der Energiewende, ein kooperatives Vorgehen auch zwischen Regierung und Opposition. Und sie sagen ganz klar, dass sie die Transformation zur Klimaneutralität als Chance sehen, um in Deutschland auch langfristig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Also ich denke, auch ganz interessant, dass wirklich auch so energieintensive Unternehmen hier ganz klar sagen, Klimaneutralität ist eine Chance für den wirtschaftlichen Erfolg.
Genau, der offene Brief ging ja auch durch die größeren Medien. Wir haben ja trotzdem mal in die Shownotes reingepackt, damit ihr den auch nachlesen könnt. Ist gar nicht so lang, sind glaube ich 2-3 Absätze. Dann kommen wir zu den Lesetipps. Der erste Lesetipp ist eine Studie von McKinsey & Company, die sehr viel Aufsehen erregt hat. Sie heißt Zukunftspfad Stromversorgung und analysiert die Versorgungssicherheit, die Nachhaltigkeit und die Wirtschaftlichkeit unseres Stromsystems in den kommenden Jahren. Und das Besondere ist, dass sie ein Szenario rechnen, in dem sie einen gedämpften Ausbau der erneuerbaren Energie mit einem verstärkten Ausbau von Gas- bzw. Wasserstoffkraftwerken kombinieren und zu dem Schluss kommen, dass so ein Szenario volkswirtschaftlich günstiger abschneidet, als wenn man voll die erneuerbaren Ausbaupfade durchzieht.
Genau, weil dann sozusagen auf der Seite der Infrastruktur entsprechend eingespart werden kann. Vielleicht noch kurz Ergänzung, dass diese Studie nicht im Auftrag von jemandem durchgeführt wurde, sondern eben eine Eigenstudie von McKinsey war. Eine weitere Studie als Lesetipp hatten wir schon mal, aber da letzte Woche eben die große Abschlussveranstaltung in Berlin stattgefunden hat mit Vertretern von B-Netz A, Verteilnetzbetreibern, Herstellern, Verbrauchern etc. Hier nochmal der Hinweis, die Agora-Studie haushaltsnahe Flexibilitäten nutzen, wie Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Co. die Stromkosten für alle senken können, ist online, kann man gut nachlesen. Und wer lesefaul ist, hört sich einfach die Re-Dispatch nach Kark Folge 61 an, wo zwei der Autorinnen entsprechend hier Einblicke geben, was man Gutes aus der Studie mitnehmen kann.
Derselbe Hinweis gilt für die Studie Sicherheitsorientierte Energiepolitik. Wir hatten Jonathan Barth hier zu Gast, der Sprecher des Fachrats Energieunabhängigkeit, der uns auch diese Studie vorgestellt hat. Wir haben die Studie nochmal in den Shownotes verlinkt oder hört euch einfach die Folge an.
Und als vielleicht Nachschlagewerk noch eine Veröffentlichung der IEA, der Internationalen Energieagentur, mit dem einfachen Titel Electricity 2024 Analysis and Forecast to 2026. Das heißt, wo stehen wir global momentan beim Stromverbrauch? Wo entwickelt sich das Ganze hin? Wie wird der gedeckt? Und da die Kernaussage, dass der Stromverbrauch bis 2026 wohl deutlich ansteigen wird, dieser aber auch durch den Zubau der erneuerbaren Energien dann gedeckt werden kann. Also der zusätzliche Stromverbrauch, ja.
Zum Schluss ein weiterer Beitrag in dem Bereich Desertec, ein sehr altes Projekt. ILF hat eine weitere Studie hier veröffentlicht. Es geht um die MENA-Region, also Nordafrika. Der Titel der Studie heißt Bulk Transport Options for Green Molecules.
Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir was gelernt.